Ja, herzlich willkommen auch von mir hier in Bautzen. Es ist heute mein erster Tag in meinem Leben in Bautzen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sehr schön. Und ich möchte auch nicht so viel über mich reden, sondern hier die zwei wunderbaren Gäste vorstellen, die heute mit mir, also zuerst ein bisschen mit mir hier diskutieren werden über Meinungsfreiheit. Und dann aber werden wir eine viel wichtigere Diskussion führen, und zwar mit dem Publikum. Dann sind Sie gefragt und dann werden wir das Ganze öffnen und dann können Sie sich beteiligen. Also erstmal sprechen ein bisschen mit unseren Gästen. Genau, da stelle ich einfach mal vor, so ganz zu meiner Rechten, Jacinta Nandi. Sie ist Autorin und Kolumnistin. Sie ist in London geboren, aufgewachsen und lebt seit 2000 in Berlin. Ich habe gelesen, du hast mit 16 Jahren Groschenromane geschrieben. Aber
Einen,
okay. Aber mittlerweile ist sie Mitglied verschiedener Berliner Lesebühnen, schreibt auf Deutsch und Englisch für Zeitungen, Magazine und auch Romane. Unter anderem, die zwei letzten Romane, glaube ich, die du geschrieben hast, waren Die schlechteste Hausfrau der Welt und 50 Ways to Leave Your Ehemann. Herzlich willkommen, Jacinta.
Hallo, danke schön.
Und hier in der Mitte zwischen uns Ingo Schulze, Autor aus Dresden, ist dort geboren und aufgewachsen, ist mittlerweile freier Schriftsteller, schreibt auch viel über die Wendezeit, unter anderem Roman Neue Leben, und ist Preisträger der Leipziger Buchmesse, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, und sein letzter Roman, der erschienen ist, trägt den Namen Zu Gast im Westen, Aufzeichnung aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen. Ich knüpfe einfach direkt an die Frage an, die Aaron gerade schon gestellt hat. Aber ja, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Ihr hattet euch, glaube ich, beide mit Ja gemeldet.
Also wir haben ja guten Abend erstmal und vielen Dank, dass Sie heute Abend an so einem schönen Abend in so einen fensterlosen Raum gekommen sind. Ich fand das jetzt sehr bemerkenswert, dieses Warm-up. Wir haben eigentlich alle wichtigen Fragen schon mit Ja, Nein beantwortet und ich habe mich sofort, ich weiß nicht, könnte man einen Steckbrief von mir oder von uns oder von Ihnen schon anfertigen? Ich finde das sehr ungewöhnlich, aber irgendwie ganz schön. Allerdings ist immer die Frage dieser Eindeutigkeiten. Das ist also immer dieses Ja, Nein, wo ich dann immer denke, naja, ganz so einfach ist es nicht. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, gibt es eine Meinungsfreiheit, und man muss nur die Konstitution und die Stärke haben, sie auch auszuhalten oder durchzusetzen. Ich denke ja immer, dass ich Freiheit, Meinungsfreiheit, ja nie irgendwie, also Freiheit alleine definieren lässt. Das hat ja auch einen ganz großen sozialen Aspekt. Es gibt ja nicht nur sozusagen die Meinungsgeistesfreiheit, es gibt ja auch, man muss ja irgendwie von etwas leben, man lebt irgendwo zusammen in einer Familie, an einem Ort mit bestimmten Freunden und hat eben einen bestimmten Beruf. Und überall kommen natürlich Abhängigkeiten, und es gab, das ist, den Witz habe ich schon lange nicht mehr erzählt, aber Sie kennen den, dass man eben sagte, vor 89 durfte ich, wie ging denn der, da durfte ich nichts, der Chef ist ein Idiot, aber nicht der Generalsekretär. Und jetzt darf ich eben sagen, der Generalsekretär ist ein Idiot, aber nicht mein Chef. Dankeschön. Ich habe das so lange nicht mehr erzählt. Also eigentlich dieser Wechsel von Abhängigkeiten. Also für mich ist 89, 90 einfach ein Wechsel von Freiheiten und ein Wechsel von Abhängigkeiten. Und ich würde schon sagen, ich habe damals 89, ich war kein Widerstandskämpfer, ich war kein Held, aber habe wie viele andere auch im Herbst 89 versucht, sagen, das eigene beizutragen, dass sich diese DDR ändert. Und das war ja eigentlich das große Wunder, dass sie sich ändern ließ, und muss auch sagen, dass dann mit der Währungsunion und dem Beitritt. Ich, das natürlich war durch dieses durch diese D-Mark eine enorme Erweiterung von Möglichkeiten, da aber natürlich auch eine Erweiterung von Abhängigkeiten. Und ich hatte mit Freunden zusammen im Februar 1990 eine Zeitung gegründet. Wir wollten praktisch die Zeit und der Spiegel im Landkreis Altenburg sein oder im Kreis Altenburg, Schmölln. Und weil ich dachten, wir werden jetzt den Übergang zum demokratischen Sozialismus, das wird lange dauern und jeder muss an seinem Ort etwas dafür tun und die Öffentlichkeit erobern. Und im Sommer 89 wusste ich eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich schreiben sollte, weil es war ein derartiges sozusagen ein Zusammenbruch durch die Einführung oder die Art und Weise, auch wie die D-Mark eingeführt wurde, dass es völlig egal war, was man schrieb, man konnte an den Dingen sowieso nichts ändern. Und das ist schon etwas, was mich sehr geprägt hat, wo ich sage, also die DDR sollte eine andere werden, aber das, was vom Herbst 89, Frühjahr 90, worüber wir da diskutiert haben, nämlich dass das eine Form von Demokratie war, die auch vor der Ökonomie nicht Halt gemacht hat, also wo man darüber gesprochen hat, wie eignet man sich eigentlich jetzt das Volkseigentum an, und wenn man auch daran denkt, wie viele Zeitungen es damals gab und wie breit, also wir gründeten eben eine und haben uns auch relativ lange, immerhin anderthalb Jahre gehalten, und dann wurde das ein Anzeigenblatt, mit dem wir uns eigentlich erstmal verteidigen wollten, so, aber das waren, also ich verplappere mich jetzt, aber das war für mich eigentlich, eigentlich war ich traurig, dass es so gelaufen ist.
Aber zum Thema Meinungsfreiheit zurückzukommen, hat sich dann über die letzten 30 Jahre doch was geändert?
Naja, es war eine, wie soll ich sagen, wir haben damals über alles reden müssen. Ja, also,
und müssen wir das heute nicht auch?
Ja, man war aber, ich würde sagen, grundsätzlich war erstmal alles in Frage gestellt. Und ich fand eben damals auch gerade die Diskussion mit, wir hatten dann so eine Partnerstadt in Offenburg, da im Baden-Württemberg, und man hat mit wildfremden Leuten aus dem Westen, man hat denen Dinge erzählt, die wussten manchmal nicht mal die engsten Freunde. Also das war irgendwie auch so ein sich erklären wollen, etwas sagen wollen, und von der anderen Seite kam das dann schon auch so. Also das hatte so was Grundsätzliches, und da gab's, hatte ich den Eindruck, überhaupt keine Einschränkungen. Und ich finde es immer doof, wenn jemand sagt, ach, das ist aber eine mutige Äußerung. Ich finde, ich will nicht Mut haben müssen, um irgendwas zu sagen. Aber ich merke natürlich schon, dass man in einem Koordinatensystem sich dann befindet, was, glaube ich, erst völlig in der Natur einer Gesellschaft liegt, aber dass man dann eben auch sehen muss, dass man die Konsequenzen trägt. Und die Frage ist, und deshalb habe ich gesagt, das ist etwas, was auch eben eine große soziale, ökonomische Komponente hat, wo ist dann so ein Kipppunkt, wo es dann auch an die, sagen wir mal, ökonomisch-soziale Existenz geht. Das ist bei mir nie gewesen, so, aber es gibt Dinge, wo ich denke, noch weiter in die Richtung kann es schwierig werden.
Wie siehst du das jetzt hinter? Du hast dich ja auch gemeldet bei Gibt es Meinungsfreiheit für Ja?
Ja. Manchmal denke ich, dass ich nicht so richtig weiß, was Meinungsfreiheit oder Redefreiheit überhaupt bedeutet. Ne? Ich bin mir so unsicher. Ich bin in England groß geworden, in England sozialisiert, und wir haben einander gesagt, in der Grundschule, wir haben einander gesagt, it's a free country, das hier ist ein freies Land. Und ich gucke zurück und ich denke, wir müssen das aus dem amerikanischen Fernsehen gehört haben, weil England ist gar kein freies Land.
Aber die, ne? USA ist jetzt auch kein freies Land.
Ja, nein, die spinnen tatsächlich mit ihrer, was zweite Amendment oder so. Die Amis denken wirklich, die sind die das einzige Land der Welt, was Redefreiheit hat. Ich habe neulich, und ich versuche nicht zu sehr über Amerikaner zu lästern, aber ich habe neulich in Social Media über Amerikaner gelästert und da schrieb ein Amerikaner darunter, du sollst so dankbar sein, dass du in diesem Land wohnst und du wirst nicht verhaftet, weil du das sagst. Unsere Soldaten kämpfen dafür. Und ich so, hey, ich bin in Europa und ich darf über Amerika von hier aus lästern, ohne dass eure Soldaten für mich kämpfen. Sorry, das ist nicht relevant. Aber ne, die denken wirklich, dass die das einzige Land der Welt sind, die Redefreiheit hat. Und ich weiß nicht, was Meinungsfreiheit bedeutet. Und
ich kann sie ja vorlesen. Also rein juristisch.
Ich habe eine Frage. Wir haben im Moment in Großbritannien oder in England und Nordirland, ne, ist nicht im ganzen Land, ist in England und Nordirland, wir haben im Moment diese Nazi-Krawallen und wir haben diese 53-jährige Millionärin, die gepostet hat, dass ein Muslim es war, die Kinder erstochen hat, in Southport oder Stockport, glaube ich. Und es war kein Muslim und sie ist jetzt im Gefängnis. Ne? Sie hat jetzt eine Freiheitsstrafe. Und es ist für mich ganz klar, dass das nicht Meinungsfreiheit ist. Das ist Missinformation und sie hat rassistische Krawallen dadurch instigated, wie sage ich das? Instigiert?
Ausgelöst.
Gut. Aber es ist mir nicht ganz klar, was die Leute bedeuten. Das ist ein bisschen, wenn du bist beim Inder und du fragst, ist das scharf? Und die sagen nein und dann es ist total scharf. Ne? Es ist mir nicht ganz klar, was das Wort Meinungsfreiheit bedeutet. Und ja, von einem Mensch ist das rassistische Hetze und für die andere Mensch ist das Meinungsfreiheit.
Man kann, wenn man aus dem Osten kommt, das natürlich ganz gut vergleichen. Also wo man, ich hatte das Glück oder Pech, aber wahrscheinlich doch eher das Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo niemand in der Partei war, auch in keiner Blockpartei und das kam auch gar nicht in Frage. Und es war auch völlig klar, also wenn Armee, dann nur anderthalb Jahre und so weiter. Und also das war das eine, aber man wusste natürlich auch genau, wie weit man gehen konnte. Und das hat sich aber dann, und das war eigentlich das Aufregende, das hat sich dann in den 80er Jahren und wahrscheinlich in den 70ern, ich bin Jahrgang 62, da habe ich es nicht so bewusst erlebt, vielleicht am Ende der 70er. Also ich hatte beispielsweise, ich kam 77 auf die erweiterte Oberschule und das war in Dresden die Kreuzschule und da saß ich plötzlich neben einem, der im Kreuzchor war und der mit 14 sagte, ich gehe nicht zur Armee. Ja, das war natürlich verrückt, man kommt an die EUS und sitzt neben einem 14-jährigen Wehrdienstverweigerer. Das hat mich in große Gewissenskonflikte gestürzt, wo völlig klar war, man durfte in der DDR Bausoldat werden, aber man durfte dann eben auch kein Abitur machen. Also ich kenne Ausnahmefällen, aber eigentlich war damit Abitur und Studium eigentlich so gut wie erledigt. Also da war es völlig klar, wenn ich das und das sage und das mache, ist so. Und das war halt graduell gab es Abstufungen, bis wohin man gehen konnte. Und dann war aber, glaube ich, habe von 83 bis 88 studiert und ich weiß noch, dass wir 84, man kann das heute kaum noch erklären, so gepresst wurden die Bereitschaftserklärung zum Reserveoffizier. Und da ich anderthalb Jahre bei der Armee gewesen war, gab es eigentlich kaum ein rationales Argument, das abzulehnen. Aber das war dann irgendwie, wo man sagte, das mache ich jetzt nicht mehr. Und da gab es gewaltige Drohungen, dann war man auch nicht reif für so ein Studium. Und dann kam Gorbatschow und plötzlich waren die mich da bedroht hatten, plötzlich waren die ganz kleinlaut und sagten, jetzt haben sie ja das, was sie wollten. Ja. Und dann hat schon, wo man dann merkte, in diesem Land ändert sich was. Deshalb war ich auch, oder aus verschiedenen Gründen, ich hatte nie das Gefühl, das irgendwie hier ausgereizt zu haben, aber ich hatte das Gefühl, hier ändert sich was. Und das fand ich schon faszinierend, dass sich das dann so ändern würde, wie sich es dann 89 ändert. Das hatte ich natürlich auch nicht erwartet. Aber da will ich nur sagen, dass das sozusagen die Meinungsfreiheit, irgendwann hatte man auch keine Angst mehr, etwas zu sagen. Ich weiß noch, ich hatte in dem Moment noch mal kurz Angst, als Egon Krenz an die Macht kam, wo ich dachte, was passiert morgen? Aber dann war das auch weg. Das war so das letzte Mal, wo ich eigentlich Angst hatte. Vor staatlicher Gewalt. Aber vorher hat man eigentlich, also wenn diejenigen unter Ihnen, die Demonstrationen miterlebt haben, ich war am 2. Oktober das erste Mal mit in Leipzig, da war schon eine ganze, ich hatte schon eine ganze Menge Angst, aber es war auch so eine gute Stimmung und es war so lustig, so humorvoll auch. Und das war eine große Freiheit, muss ich sagen. Also man hat sich auch da schon eben diese Meinungsfreiheit über die Jahre erstritten oder
ja, und gelebt. Jetzt springen wir in die Gegenwart. Und es gab nämlich vor kurzem, also letztes Jahr hat das Institut für Demoskopie in Allensbach eine Studie veröffentlicht, die unter anderem als Ergebnis herausgebracht hat, dass der Anteil, also die Befragten wurden eben gefragt, ob sie meinen, dass man in Deutschland seine politische Meinung frei äußern kann oder ob man eher vorsichtig sein soll. Und der Anteil derer, die der Meinung sind, dass man eher vorsichtig sein sollte, ist halt stark gestiegen über die letzten Jahre.
Wann war diese
Studie? Die Studie ist vom letzten Jahr.
Ja, es hat alles mit Corona zu tun, oder? Und ich verstehe das. Ich kenne Corona-Leugner, die dürfen das.
Aber es sind doch 40%, die das sagen.
Ja, und viele, viele Leute.
44% sogar.
Viele Leute finden die Pandemie-Maßnahmen übertrieben und ich finde, es gibt einen starken sozialen Druck, das nicht zu sagen, oder? Oder bin ich da sehr Berlin? Ich denke, dann werden sie zu keine Partys eingeladen.
Ist das die große Angst, nicht zu Partys eingeladen zu werden?
Ja, es ist ein sozialer Druck, ist kein Gesetz oder so. Wenn jemand das sagt, das ist so, als ob die sagen, Mondlanding.
Ja, das ist die interessante Frage bei Meinungsfreiheit. Es gibt ja einerseits das Gesetz, das juristisch festlegt, dass es die Freiheit gibt, seine Meinung zu sagen. Und dann gibt es eben dieses Vorsichtigsein. Und das ist die Frage, was meinen die Leute
vorsichtig
damit?
Sein ist
Wovor
kein
haben
Gesetz.
Sie Angst?
Vorsichtig sein ist kein Gesetz, das ist einfach, ich will einen guten Eindruck.
Das ist
und verschiedene Länder haben verschiedene Dinge, die man nicht sagt. In Großbritannien lästest du nie über Krankenschwester, in Deutschland leugnest du nicht Corona. In verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Tabus. Aber
siehst du es genauso, Ingo?
Ist ein Tabu, aber ist kein Gesetz. Und
also ich glaube, dass diese Umfrage von 23 vielleicht gar nicht mehr so mit Corona zu tun hat, sondern also eher mit dem Ukraine-Krieg. Und, also ich glaube, dass das in den Vordergrund kommt. Und da kann man seine Meinung natürlich sagen. Und ich finde das auch, ich finde es ja auch richtig, wenn man irgendwie also selbstverständlich, dass man versucht, das so differenziert zu sagen, weil es ja da wirklich um Leben und Tod und das ist, man ist ja auch in gewisser Weise überfordert, weil man vieles auch nicht weiß, um etwas wirklich beurteilen zu können. Was ich aber relativ früh oder was mir immer selbstverständlich erschien, dass man eben Unterstützung der Ukraine ja, auch mit Waffen, aber gleichzeitig auch immer eine Anstrengung der Diplomatie, also auch immer der leicht, also selbstverständlich eben auch immer der Versuch von Verhandlungen. Und da hat es mich schon sehr gewundert, dass man dass es teilweise wirklich sehr, dass man dann schon die Konsequenzen auch zu spüren bekommen hat. Also ich meine, es hat mich nie, also ich finde das ja auch richtig, also wenn man irgendwie seine Meinung sagt, dass man dafür einsteht und dafür auch eine Beule bekommt, das war ja irgendwie auch nie anders. Und da
das ist eben, das ist die Gefahr, die man läuft, wenn man seine Meinung sagt.
Ja, also ich finde, das ist ja auch, man will ja auch eine Wirkung und wenn sozusagen alle nur stumm wären oder nur nicken würden, würde man sich ja auch wundern. Aber Also nur ganz kurz das Beispiel, weil das ist so schwierig, dieses große Thema. Man muss eigentlich, finde ich, immer so Geschichten erzählen. Und es wäre ja auch schön, wenn Sie, wir wollten ja gar nicht nur, dass wir hier alle reden, nur dass Sie auch gewarnt sind, dass Sie dann auch gefordert oder auch gefragt sind. Und ich meine eben als so eine, ich hatte im Februar ein Interview mit dem Stern, das war eigentlich ein ganz anderer Anlass und da kam es unter anderem eben auch, das war aber dann gar nicht das Hauptthema, noch gar nicht die Überschrift, ging es auch nochmal um Ukraine-Krieg und da sagte ich das, was ich jetzt eben sagte und weil ich einfach dieses Tagtägliche, wo wir keine Vorstellung haben und auch haben können, wo Hunderte, Tausende, also ich will es Ihnen jetzt nicht ausmalen, das wissen Sie selbst, aber was da täglich passiert. Und dann sollte das Anfang März erscheinen. Es kam dann blöderweise drei, vier Wochen später am Donnerstag der Buchmesse und da hatte eben gerade Mützenich etwas gesagt vom Einfrieren der Konflikte und der Papst hatte auch was gesagt und dann kam plötzlich eine Spiegelmeldung, also ich guckte morgens irgendwie mehr oder weniger zufällig Spiegel online, plötzlich sah ich mein Bild, dachte, ach du Scheiße, was jetzt? Und dann las ich, ich spreche mich eben für Verhandlungen aus. Das stand natürlich in so einem Kontext. Und da gab es eine ganze Menge Reaktionen. Es war eben nur eine in einer großen deutschen Tageszeitung, wo dann eine Rezension meines Buches kam über das Ruhrgebiet. Aber der Anfang war einfach, also der spricht sich hier für Verhandlungen aus, was ja vollkommen unverständlich ist, weil ja keine Seite verhandeln will, also so ganz komisch. Und dann kam die Rezension. Und das fand ich schwierig. So. Also wo ich sage, also man kann mich dafür irgendwie was an den Kopf hauen oder so weiter, oder wir können darüber reden. Aber wenn dann eine Buchrezension quasi damit eingefärbt wird, fand ich das nicht so gut. Ich schätze die geschrieben hat, sehr und verstehe mich mit der sogar auch, aber wo ich dachte, das ist so eine...
Denkst du oder denkt ihr? Weil die,
nur ein Beispiel genau, von mehreren.
Dass die Presse irgendwie auch eine große Rolle spielt oder die Medien generell.
Ja, aber der Grund, weshalb ich nicht verstehe, was Meinungsfreiheit ist, ist, weil es die Meinungsfreiheit von diesem Journalisten ist, zu sagen, du darfst es nicht sagen, oder? Und dann finde ich das so ein Paradox. Ne?
Nein, ich finde, man kann sagen, das ist eine blöde Meinung. Ich finde nur, wenn man ein Buch bespricht, man hätte in dem Buch auch eine Position zum Ukraine-Krieg finden können, die, glaube ich, noch ein bisschen, oder wo das differenzierter ist, wo auch die eigenen Schwierigkeiten, sich überhaupt zu äußern, Thema werden, weil es natürlich auch eine ständige Überforderung ist, solche Dinge irgendwie angemessen zu beurteilen. Da hätte es ein Kapitel in dem Buch gegeben, worüber man hätte schreiben können. Aber das war halt so im Affekt dieser Buchmessenstimmung und also wo man dann merkte, oh, wenn das 14 Tage eher gekommen wäre, hätte das wahrscheinlich gar keinen groß aufgeregt.
Könnt ihr euch erinnern an Charlie Hebdo-Attacke? Dieser Charlie Hebdo-Attacke? Die Grundschule von meinem Großen hat dann französische Flagge gehissen und eine andere Flagge, ich glaube Charlie Hebdo-Flagge kann das sein, irgendwas. Und dann mein Sohn, der war so 9, glaube ich. Also das bedeutet, dass wir dürfen sagen, was wir wollen. Außer, und dann den ganzen Weg nach Hause hat er mir gesagt, alles, was die nicht sagen dürfen. Fotze, Wichse, Ficken, du Arschloch. Also ganze Weg nach Hause, einfach eine ganze Liste. Und dann, abgesehen davon, dürfen wir sagen, was wir wollen. Was süß. Ist so. Aber ich denke, die Meinungsfreiheit ist immer ein bisschen so, oder? Es gibt so vieles, was wir nicht sagen dürfen.
Es gibt ja die Grenze zur Verletzung oder zum Rufmord.
Zum Rufmord?
Ja, und das ist ein Punkt, wo wir die Kamera auch ausmachen können, weil jetzt sind Sie gefragt.